Pressing, der DNN Fußball Talk. Folge 11.
Ja, herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Podcasts Pressing. Und heute haben wir besondere Gäste hier. Wir wollen erinnern an ein besonderes Jubiläum. Vor 20 Jahren erstmals Dynamo mit einem Aufstieg in die zweite Bundesliga. Und aus diesem Grund haben wir heute zwei Helden von damals eingeladen. Steffen Heidrich, damals Kapitän. Thomas Neubert, Stürmer, Fußballgott, so getauft von den Fans im K-Block und im Rest des Stadions, das damals noch ein ganz anderes war. Und wir wollen heute reden über dieses tolle Jahr, über dieses tolle Erlebnis, über diesen famosen 30. Mai 2004. Ein großer Gegner hier in Dresden. Ja, wer erinnert sich noch an den VfR Neumünster, wenn es nicht dieses Spiel gegeben hätte? Also eine verrückte Geschichte damals, die Krönung einer tollen Saison, einer Geschichte, die ja schon viel eher begonnen hat, unter Trainer Christoph Franke. Ja, erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Es ist eigentlich schon Urlaubszeit, aber ihr seid noch in Dresden, noch die Saison ist vorbei, noch gar nicht unterwegs.
Ja gut, wir sind ja nicht mehr aktiv. Also wir spielen nur noch freizeitmäßig ein bisschen in der Bundesliga-Auswahl. Da machen wir, also ich mache da noch ab und zu ein paar Spiele, er ist ja noch ein paar Jahre jünger. Deswegen kann der auch noch ein bisschen länger spielen, der Neubi. Aber ja, wir machen noch zur Freude über, gerade jetzt EM, sind dann noch einige Spiele geplant und ja, das macht Freude und Spaß.
Thomas, und bei Wacker noch im Spielbetrieb?
Genau, ich bin ja da noch ein bisschen am Fit halten und bei Wacker. Und da hatten wir Wochenende noch Wettkampf.
Wacker Leuben, müssen wir dazu sagen.
Wacker Leuben, richtig. Sind da alte Herrenmeister, ne? Alte Herren klingt immer so, aber das muss man auch akzeptieren. Nee, und da hält man sich fit ein bisschen und deshalb, wie gesagt, der Urlaub ist noch eine Weile hin und deshalb können wir noch ein bisschen Sport treiben.
Wie viele Spiele habt ihr noch, bis die Saison vorbei ist?
Wir haben noch zwei Spiele, sind aber vorzeitig schon Meister und deshalb werden es zwei gemütliche Spiele.
Aber Wacker Leuben in der Stadt Oberliga möchte nicht mehr angreifen.
Viele junge Burschen, ne? Und man wird ja nicht jünger. Und wie gesagt, wenn ich das Training sehe, vielleicht könnte ich da noch mithalten, aber das sind schon gute Jungs und bei mir zuppt es halt mal da und da. Das ist nicht ganz so einfach mehr. Ne?
Ja, über Verletzungen in deiner Karriere kommen wir heute auch nochmal ganz kurz, müssen wir mal streifen. Aber vielleicht erstmal für diejenigen, die etwas jünger sind und die zwar mit den beiden Namen was anfangen können, aber vielleicht noch ein paar Details ganz gut vertragen können. Ja, Steffen, ich habe nochmal nachgeschaut. Ich finde unterschiedliche Angaben. Bist du nun in Erlau oder in Breitenbrunn geboren?
In Breitenbrunn geboren.
Ein echter Erzgebirgler, jetzt haben wir das geklärt. Aber bekannt natürlich geworden hier als Profi in der DDR-Oberliga. Es ging los bei Meßgrede Beierfeld. Das war noch nicht Oberliga, das war die erste Station im Nachwuchs. Aber dann ging es bald zum FCK Marstadt. Dort eine tolle Zeit unter Hans Meyer und der Christoph Franke gehabt. 93 ging es zum VfB Leipzig, ein Jahr Bundesliga, sicherlich auch eine tolle Zeit für dich. Duelle gegen Dynamo in der ersten Liga, wie schon in der DDR-Oberliga, auch bloß mit einem anderen Namen. Jetzt war es der VfB Leipzig, nicht mehr Lok Leipzig oder eben auch Chemie früher. Dann 98 bis 2001 bei Energie Cottbus in die Bundesliga aufgestiegen. Auch wie ein Husarenstück. Ja, und dann ging es schon los, 2001 bis 2005, Dynamo. Die Karriere hier beendet als aktiver Profi, aber eben mit besonderen Erlebnissen, auf die wir dann noch zu sprechen kommen. Ich habe nochmal nachgeschaut, 86 Spiele für Dynamo, 21 Tore in der Regionalliga und auch in der zweiten Bundesliga. Aber erste Liga hast du natürlich auch noch einiges in deiner Statistik stehen. 118 DDR-Oberligaspiele, 31 Tore, Hut ab. 32 Mal Bundesliga, 4 Tore und 231 Spiele in der zweiten Bundesliga. Also das ist schon eine Hausmarke.
Wie viele Tore?
Tore habe ich 85.
Richtig?
Stimmt.
Das ist ein ganz guter Schnitt, würde ich sagen.
Und 47 Regionalliga-Spiele auch noch dazu. Also jetzt habe ich nicht zusammengerechnet, aber es ist schon eine ganze lange Latte. Du bist gut durchgekommen, ohne Verletzung. Beim Thomas hat es ab und zu mal reingeraucht, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kannst du mit deiner Karriere ganz zufrieden sein, oder?
Das auf alle Fälle, ne? Und gerade hier in Dresden hatte man die schönste Zeit, auch wenn man hier die beiden schwersten Verletzungen erlitten hat, aber das waren ja da intensive Jahre, ne? Darüber, worüber wir auch sprechen. Also es waren tolle Erlebnisse, ist eine tolle Fußballstadt und deshalb erinnert man sich gerne einfach zurück, ne? Und auch mit viel Wehmut mit diesen ganzen Verletzungen, ne?
Deine Zeit bei Dynamo war ja von 2001 bis 2006. Da hast du 98 Spiele gemacht und 28 Tore geschossen, wenn wir da richtig informiert sind. Bist, wie gesagt, etwas jünger als der Haid. Jahrgang 1980, geboren in Cottbus. Könnte sich diese Saison noch zu einem Reizwort in Dresden entwickeln. Wir warten es mal ab. hast dann bei Tiefbau Cottbus gespielt, später bei Energie Cottbus Amateure und bist dann 2001 zu Dynamo gekommen. Hattest du natürlich auch den Aufstieg dann miterlebt. Warst dann nach deiner Zeit bei Dynamo 2006 bei Holstein Kiel. Hast dort 16 Spiele absolviert. Danach Wacker Burghausen 2008 bis 2011 beim Halleschen FC. 87 Spiele, 20 Tore. Und ja, später hast du es dann in unteren Dresdner Ligen dich versucht. Und zum Beispiel bei Borea und heute, wie gesagt, bei Wacker Leuben.
Radeboller BC.
Radeboller BC nicht zu
haben vergessen. Haben wir noch was
vergessen? Nein, das war eigentlich soweit alles.
Soweit alles. Gut, steigen wir nochmal ein, bevor wir auf diese tolle Zeit vor 20 Jahren zurückkommen. Habt ihr euch am Wochenende das letzte Derby angeschaut gegen Aue? Wie fandet ihr Dynamo im Sachsen-Pokalfinale?
Ja, also erstaunlich frisch, muss ich sagen. Das Saison, manchmal in der Rückrunde hat man so einen Eindruck gehabt, dass er ja schon auch nicht konditionelle Probleme, aber dass der Gegner schon ziemlich gut meistens drauf war hier im Dynamo-Stadion und da hatten sie schon manchmal Probleme gegenzuhalten. Und umso länger das Spiel aber ging gegen Aue, waren sie eigentlich ja relativ gut dabei und am Ende, denke ich mal, auch ein verdienter Sieg.
Kann denn so ein Pokal, ihr habt ja auch Sachsen-Pokal schon gespielt früher, kann denn so ein Pokal über das Verpassen des großen Saisonzieles hinweg trösten?
Ja, habe ich heute wirklich auch mit Arbeitskollegen, die so jetzt keine Profis waren, auch diskutiert. Ne? Natürlich feiert man, weil es war ein Pokalsieg. Ich meine, es ging um nichts und man hat davor relativ viel verspielt. Ne? Also so eine Zwickmühle, aber ich meine, selbst die Dresdner Fans haben ja das Gefühl über den Derby-Sieg, dass das nochmal hoch gefeiert war. Aber im Endeffekt ist die Rückrunde sozusagen ein bisschen, ist ja klar, Wehmut für alle, denke ich. Ne? Und trotzdem sind wir auch zu keinem Ergebnis gekommen. Man muss sich natürlich logischerweise freuen, wenn man ein Derby gewinnt, Pokalsieger ist. Und ja, jetzt hat man Zeit nachzudenken.
Habt ihr denn schon nochmal ein bisschen nachdenken können und möglicherweise mit etwas Abstand zum Abschluss der Ligaspiele rausgefunden? Oder was ist eure Vermutung? Warum hat das dieses Jahr nicht hingehauen? Und nach so einer glänzenden Ausgangsposition, dass man dann am Ende Vierter wird und ja, hat die goldene Ananas in der Hand.
Ja, ich würde sogar alle beide Jahre jetzt mal zusammenfassen. Wenn man bedenkt, letztes Jahr, das Spiel in Meppen, das vorletzte, wo alle schon gedacht haben, wir sind aufgestiegen, ist eigentlich Wahnsinn. Und dieses Jahr zur Halbserie, ja, 12 Punkte Vorsprung und selbst mit einer mittelmäßigen Leistung wärst du ja wahrscheinlich aufgestiegen. Ne? Und die Gründe, wenn man so einen Vorsprung hat und so dominiert, kann das eigentlich nur ein Stück vom Kopf her Überheblichkeit in Anführungsstrichen sein. Sprich, man hat es vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Man hat gedacht, jeder Einzelne, das geht so weiter. Wenn dann nur 2-3% weniger jeder gibt am Ende, ohne das bewusst ist, dann reicht es eben auch schon in der dritten Liga nicht mehr. Aber das ist schon ein Wahnsinn, zumal ich ja auch die Zahlen, was Fernsehgeld anbetrifft, so kenne, was dann in der zweiten Liga, das ist ja so ein Riesenunterschied. Und das ist für jeden Verein eigentlich existenziell. Hier ist das Schöne immer, man sagt dann immer, wir haben ja noch unser Festgeldkonto und ja, und auch durch Corona, die Rücklagen sind ja jetzt wieder aufgelöst worden und die Mehrzuschauer, wie man geplant hat. Also hat man die Mehrausgaben jetzt wieder kompensiert. Aber das zählt für mich alles nicht. Also wenn man Spieler ist, die müssen sich eigentlich in den Arsch beißen, auf Deutsch gesagt, die Spieler. Und wenn man Sportler ist, so einen Vorsprung herzugeben und da kann auch ein Sachsen-Pokalsieg nicht annähernd das als Ausgleich zählen.
Thomas, wie geht's dir?
Ähnlich, sag ich mal. Also diese Gedanken, weil wer mich kannte, das war damals ja auch nur, sag ich mal, viel Kampf auf dem Platz, alles geben. Und deshalb, man kommt ja so gestärkt aus der Hinrunde, wenn ich das einfach von mir oder von meinem Werdegang sehe, da kommt man noch gestärkt und mit breiter Brust raus. Und wie Steffen schon gerade sagte, mit einer halbwegs normalen Rückrunde schafft man das. Aber so eine super schlechte kann ich mir auch überhaupt nicht erklären. Vielleicht was Internes, aber so aus reiner sportlicher Sicht. Jeder einzelne Fußballer muss doch aufsteigen wollen, sei es um Aufstiegsprämie, sei es um bessere Verträge, um einen Erfolg zu haben mit Dresden, weil die wissen ja, was hier in der Stadt los sein kann. Ne? Deshalb ist das für mich als Sportler auch etwas bisschen unerklärlich, was da so hätte beiführen können, dass es so schlecht gelaufen ist. Ne?
Und welche Rolle hat da aus eurer Sicht der Markus Anfang gespielt? Also ihm wurde ja zum Beispiel mangelnde Flexibilität vorgeworfen, oder ist das für euch die ärmste Sau in diesem ganzen Schauspiel?
Die ärmste Sau kann man nicht sagen. Der Trainer ist verantwortlich dafür und Markus Anfang hat woanders ja auch gezeigt, dass er Erfolg haben kann. Umgedreht muss man sagen, in Dresden, es ging ja auch darum, immer junge Spieler zu integrieren. Das hat er eindeutig nicht gemacht, muss man mal sagen. Und ja, es ist halt die zweite Halbserie, ist auch ein Trainer dann da, um auch zu warnen. Und war nicht dabei, deswegen kann ich mir nicht kein Urteil erlauben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man halt ganz normal immer weitermachen wollte, wie in der ersten Halbserie, macht eine Vorbereitung, ist auch ganz gut gelaufen. Ja, man geht in die Spiele, macht auch noch, gerade das Essensspiel, das erste Heimspiel war, muss ich sagen, vom Zug zum Tor, war das für mich das beste Spiel. Obwohl es nur 2-2, aber dann kommt natürlich Pech dazu. Das ist so ein Selbstlauf, der dann einsetzt, den kann man dann kaum noch stoppen. Also ich habe da viele gegen Abstieg Spiele gemacht oder auch um Aufstieg. Das sind so besondere Momente. Und da, genau in den Spielen, zählt eigentlich eins, ein guter Teamgeist. Und Matthias Sammer hat es jetzt mal gesagt irgendwo, und das ist genau meine Meinung, dort ist es umso mehr wichtiger, dass noch mehr gesprochen wird auf dem Platz, dass man sich als Einheit präsentiert, dass man noch enger engmaschiges Netz zieht und dann den Vordermann links, rechts, was bei uns damals beim Aufstieg wirklich da war. Wir waren jetzt nicht die Übermannschaft und nicht der Favorit, aber wir haben die letzten Spiele, zum Beispiel Neuby links, Neuby rechts, da ist gelaufen, hat die Räume zugelaufen und alle haben das so mitgemacht und das habe ich ein bisschen vermisst und dadurch so eine Chance herzugeben, hätte ich mir auch ein bisschen mehr Selbstkritik von den Spielern gewünscht und ja, jetzt können wir alle nur sagen, es ist leider nicht eingetreten, aber es ist mehr wie schade.
Jetzt ist Dynamo zweimal in Folge mit einem Punkt sehr knapp gescheitert am Aufstieg, eigentlich irre. Was macht denn das in den Köpfen bei den Spielern? Trägt man das mit in die neue Saison oder ist man da jetzt froh, dass zum Beispiel so viele gehen und das nur noch einen Teil betrifft? Es gibt da jetzt auch viele Neuzugänge, die Karten werden neu gemischt.
Genau so ist es. Bei 12 Abgängen, wie ich gehört habe, da sind ja dann nicht mehr so viele da. Nein, und die da bleiben, ja, die haben das ja erlebt. Und wenn du Fußballer oder Sportler bist, dann prägt dich das und du kannst eigentlich nur besser werden und besser machen, auch für die Zukunft. Und das sind die Spieler, wenn mal so eine Situation wieder ist, die dann eben auch vorne weggehen müssen und genau das anders machen müssen. Und ja, und die Neuen, die herkommen, es ist immer was Besonderes bei Dynamo zu spielen für jeden Spieler. Deswegen denke ich, man wird auch wieder eine gute Mannschaft zusammenbekommen. Aber man hat auch eine Verantwortung und wir reden schon viele Jahre auch, was große Talente, ich sage, das beste Beispiel ist jetzt Andrich, der war damals noch jung, ist keine Frage, aber gibt es ganz viele, die hier in Dresden nicht geschafft haben und ja, aber die Gründe, warum sie nicht geschafft haben, und ich denke auch das Umfeld, das ist ja wie Erstliga-Umfeld, sage ich immer, wenn sie durch die Stadt laufen, Spieler, wir haben es selbst erlebt, da fühlt man sich schon, das ist das Positive, aber ich sage jedes Mal, was ist denn, wenn negativer Erfolg ist, also keine Spiele zu gewinnen und dort wird natürlich der Spieler auch mal gefragt und dann zeigt sich, ob er auch mal höhere Klasse spielen kann. Warum? Weil dann muss ich einfach mal ein Herz haben und dann muss ich auch mal dazwischenhauen können und mich durchsetzen und dann kann ich auch Hürdlasse spielen. Und da war es halt wahrscheinlich oder ist so gewesen, dass da auch zu wenige dabei waren, die dann wahrscheinlich auch Hürdlasse spielen können.
Bei einigen jüngeren Spielern wissen wir es noch nie, wie es weitergeht nächste Saison. Aber wo wir es wissen, ist beim Stefan Kutschke, der jetzt nun seinen Vertrag verlängert hat. Aus deiner Sicht Neuwied eine gute Entscheidung?
Bist ja ein ähnlicher Spielertyp gewesen. Statur, Position.
Das ist richtig.
Einsatz, ne? Und Mentalität.
Und da hängt es ja theoretisch auch von den Toren ab. Ne? Wie gesagt, er hat Leistungen gezeigt, die waren super. Dann ging es mal in die andere Richtung, so wie es halt ist. Oder wie auch die Mannschaftsform ist. Und wenn man als Stürmer nicht trifft, dann ist man halt schnell im Fokus, im Negativen, ne? Natürlich kann man auch schnell zum Hero werden, logischerweise. Deshalb, es ist, ich sage mal, es ging auf und ab, ne? Aber das hatte wahrscheinlich mit vielen Faktoren zu tun. Und aber er ist ja eine Identifikationsfigur hier, ne? Ich glaube, die Fans mögen das und er wird, da kann man sich zumindest darauf verlassen, dass er 100% gibt, ne? Um die Ziele zu erreichen. Ne? Ob das dann jetzt immer reicht oder nicht, das will ich gar nicht beurteilen. Ich weiß nicht selber, du brauchst eine gute Phase, eine gute Mannschaft, du musst im Kopf gut drauf sein, um das alles umzusetzen. Ne?
Er ist hier Kapitän, unumstritten, Führungsspieler. Wie wichtig war das damals, dass ihr jemanden 2001 hierher geholt habt mit dem Steffen, der eben wirklich ordentlich Staub gewischt hatte, schon im Profifußball und der auch vom Trainer klar als Kapitän benannt worden ist und dann vorangegangen ist, obwohl er hätte eigentlich in der Bundesliga spielen müssen, wenn man den normalen Verlauf sich anschaut, mit Cottbus aufgestiegen und dann ging es aber nicht weiter. Und dann kommt er hier in die Oberliga und hat hier die Ärmel hochgekrempelt. Hast du das damals verstanden, dass er sich das antut?
Da gibt es ja eine bestimmte Geschichte dazu, wie das zustande gekommen ist.
Nur raus damit.
Nee, also ich bin ja mit Steffen sozusagen, der erste war ja der sozusagen der Urheber, er hatte einen Trainer schon positiv hervorgehoben, das ist ein guter Typ, ist guter Trainer, wo man sich entwickeln kann und wir hatten ja beide in Cottbus ähnliche Probleme vielleicht, wenn ich das mal in Anführungsstrichen so ausdrücken darf und daher hat er mich ja mitgebracht, ne? Und jetzt wie gesagt auf deine Frage, ein Führungsspieler hier war super, du warst jung, wolltest Fußball spielen und hattest mit ganzen Interviews und so oder Fernsehen noch gar keine Berührungspunkte bei Cottbus Amateuren und auf einmal kommst du her und es sind so viele Zuschauer und alles hin und her und wenn dann ein Reporter kommt, dann hast du den Kopf nach unten gemacht, Hauptsache der spricht dich nicht an und da warst du einfach froh, was der Trainer auch ausgegeben hat, dass Steffen dafür, sag ich mal, verantwortlich ist, ist unser Kapitän, ist der Führungsmann, der ist ein erfahrener Mann und er soll das machen und der Rest soll laufen, kämpfen und siegen. Er natürlich auch, aber er darf danach noch ein Interview geben. Ja.
Steffen, ja, vielleicht doch nochmal für die Leute, die das vielleicht immer noch schwer nachvollziehen können. Ihr seid in Cottbus in die erste Liga aufgestiegen und dann bist du runter in die vierte. Also war es wirklich bloß diese Personalie Christoph Franke, die du ja aus Karl-Marx-Stadt-Chemnitz gut kanntest. Ihr hattet ein sehr gutes Verhältnis aus der Nachwuchszeit schon beim FCK. Aber trotzdem haben das viele Leute nicht wirklich geglaubt bis zum Schluss, bis er wirklich da war, bis du aus Kuba eingeflogen bist.
Ganz klar, ja. Also ist ja dann eine längere Geschichte eigentlich dazu, aber ich versuche mal so kurz wie möglich zu machen. Also ich war ja Kapitän, bin aufgestiegen, wie gesagt, letztes Spiel gegen Köln mit Cottbus, erste Bundesliga, Euphorie. Es gibt eine Mannschaftswahl, obwohl ich schon klar, erste Liga, ich war 34, da wird es ja nicht einfacher. Eine ganze Mannschaft wählt mich aber zum Kapitän in Cottbus wieder. Und ja, und dann hat man so eine Saison, ja, ab und zu nur gespielt und habe aber gemerkt, eigentlich will ich noch Fußball spielen. Das ist ja in dem Alter, viele hören auf und da bin ich trotz vieler Verletzungen auch trotzdem gesegnet noch mit den Genen. Mein Vater hat dann mal gesagt, ich glaube, es war hier in Dresden, wir haben mit 36 aufgehört, willst du jetzt schon aufhören? So wie mit meinen Genen. Also da habe ich schon Glück. Ja, und da war dann erstes Jahr der Klassenerhalt sensationell mit Cottbus. Und dann hat eben Christoph Franke angerufen, Mensch, wir wollen in Dresden, ich würde dich als zentrale Figur. Ja, und dann ging es auch los. Wir haben ein Mannschaftsbild machen wollen, das ist eine schöne Geschichte. Und in Cottbus, und das sind alle rausgekommen. Und auch wir hatten viele, in der ersten Liga natürlich noch ein größerer Kader, über 30 Spieler und dann noch 5, 6 Junge. Ja, und kommen raus und die jungen Spieler kommen auch raus. Und Ede sagt dann, Neubert, bist du eigentlich hier? Hast doch gar nichts geleistet hier, willst du mit aufs Bild? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, und dann ist er wieder zurück. Und für mich war das ja auch schon so Kontakt mit Dresden, wie ich weiter machen wollte mit Christoph Franke. Und da habe ich gesagt, Mensch, na, ich war beim Training dabei und Christoph, müssen wir einfach mitholen, da geht durch dick und dünn und ja, und da ging das eigentlich relativ schnell und ist in Dresden gelandet und für ihn, denke ich mal, war das ein Riesenschritt nochmal und der Erfolg gibt im Nachhinein ja recht mit 2 Aufstiegen. Ne?
Und jetzt wirst du immer noch hier und da Fußballgott gerufen?
Ist schon faszinierend, sag ich mal, weil ich sage mal, ich habe ja nicht wie die alten großen Idole hier 100 Erstligaspieler und war kein Nationalspieler, aber nach 20 Jahren ist es dann wirklich so, relativ viele Ereignisse mit Mensch Neubi, Fußballgott, dann lass es noch die Kassiererin bei Netto sein. Sag, Herr Neubert, Sie hier? Oder irgendwie so, ach Mensch, mein Mann, wäre der jetzt hier? Und der würde sich ja freuen. Und also nur positive Erlebnisse, weil wir damals halt, wie gesagt, eine intensive, positive Zeit hatten. Und ja, also es war ein Glücksfall, ne, sage ich mal, dass wir hier oder ich persönlich mit Dresden an so eine enge Bindung eingegangen bin. Ne, aber das, ich denke, das lag natürlich auch mit der intensiven sportlichen Zeit zusammen, die wir hatten mit der gesamten Truppe. Und ja.
Und in besonderen Umständen, ja, Dynamo eigentlich pleite, ja, permanent am Rande der Insolvenz. Ihr habt sicherlich auch das ein oder andere Mal auf euer Geld warten müssen. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, dass auch der Trainer mal Spielern was ausgelegt hat, damit sie über den Monat kommen. Spielern, die noch ein bisschen jünger waren, vielleicht nicht ganz so dick verdient haben. Aber wenn dann eben das Gehalt nicht kam, dann würde wahrscheinlich heute auch nicht mehr jeder Trainer machen, sondern sagen, also der Verein muss doch wahnsinnig sein. Ja, in dieser Zeit hat euch eben gerade dieser Charakter weit getragen. Das Thema Teamgeist, das haben wir ja gerade schon gehabt. Aber fragt ihr euch nicht auch manchmal noch, warum sind wir damals geblieben? Warum ist ein Sigi Menz, den Christoph Franke noch geholt hat, der gleich wieder abhauen wollte, hat gesagt, das ist ja hier ein, ja. Die Karre ist so tief im Dreck. Und dann seid ihr trotzdem alle geblieben und habt die Ärmel hochgekrempelt. Heute ja, noch nachvollziehbar für euch?
Wir waren ja 2012 13 oder 14 Spieler. Das muss man sich auch mal überlegen. Und da durfte wirklich keine Verletzung passieren. Und ja, es war ganz verrückt. Und nochmal drauf zurückzukommen, zu mir haben sie auch gesagt, bist du eigentlich verrückt, dass du das hier machst? Und ja, Gerd Zimmermann leider nicht mehr unter uns ist. Der hat damals gesagt, halt, wenn du das hier machst, ich verstehe das gar nicht, aber da ziehe ich einen Hut, wenn da hier irgendwas Positives rauskommt, wenn der Aufstieg noch kommt, unglaublich. Und das hat er auch dann gemacht, sagt er, ziehe ich einen Hut davor. Und wir sind natürlich auch die Hauptverantwortlichen im positiven Sinne, dass es den Namen noch gibt. Weil ja, das ist ja schon heutzutage auch so wichtig für viele, auch Fans. SG Dynamo Dresden, weil der Insolvenzantrag lag wirklich in der Schublade.
Den aber VfB Leipzig gibt's nicht mehr.
So ist es.
Nur mal als Beispiel.
Ja. Und wie wichtig das gerade in Dresden ist, das wissen wir alle. Und ja, und dann haben wir eben mit dem Aufstieg diese ganz verrückten Spiele. Aber das sind dann wieder auch besondere Erlebnisse gewesen, auch mit der Aufstiegsfeier im Neumarkt. Das sind so Sachen, auch wenn ich erste Liga gespielt habe. Das vergisst man nie, fast 40.000 auf dem Altmarkt, die saßen auf der Kreuzkirche und überall. Also das kriegt man Gänsehaut heute noch.
Ihr seid ja nun zweimal aufgestiegen hier in Dresden, beide Male sehr, sehr wichtig. Welcher Aufstieg war für euch persönlich noch höherwertig? Der 2002 in die Regionalliga oder dann eben dieser erstmalige Aufstieg in die Zweitbundesliga 2004, vor 20 Jahren?
Ich meine, jeder Aufstieg ist extrem wichtig, ne? Aber 2002 eindeutig ganz klar, dieser Aufstieg. Warum? Weil eben auch die Bedingungen so miserabel waren, ne? Und ja, und dann gab es ja auch noch das Relegationsspiel, und das wissen wir alle, das ist so eine Sache, weiß man nie, was dann passiert. Und dass wir dann gegen Hertha dort natürlich zwei wahnsinnig schöne Spiele erlebt haben, im positiven Sinne zum Glück, weil das Heimstadion, weiß ich noch, wir sind eine Stunde vorher rübergegangen ins Stadion und war komplett voll schon. Da hat man erstmal gemerkt, was da von der Wucht dahinter ist, auch bei Dynamo. Und ja, das war einfach geil. Und deswegen war 2002 natürlich noch viel wichtiger, aber jeder Aufstieg, auch zwei Jahre später, war natürlich sehr wichtig, weil gerade zweite Liga auch wegen Fernsehgeld.
Du hast das entscheidende Tor gemacht im Hinspiel, ganz wichtig. Es gab dann keins mehr im Rückspiel gegen die Hertha-Amateure. Für einen war es nicht so schön. Dennis Kosloff hat sich damals, glaube ich, das Kreuzband gerissen. Mhm. Ne? Und Thomas, du warst 2004 dann auch nicht im Finale dabei, zwar im Stadion, aber glaube ich an Krücken. Warst du damals eigentlich schon operiert und wie hast du das Spiel dann von der Tribüne in diesem proppenvollen alten Habichtstadion miterlebt?
Ja, also ich war schon operiert, sag ich mal. Ich hatte, wie gesagt, 10 Spieltage vor Ende mir dann das Kreuzband gerissen. Und ja, da ist man natürlich emotional mit dabei. Natürlich würde man sportlich gerne helfen, so wie man das dann vorher die vielen, vielen Spiele auch getan hat. Deshalb ist es so ein bisschen Wehmut, ganz klar, nicht auf dem Platz gestanden zu haben. Aber ansonsten war man genauso irgendwie aufgeregt, ne? Weil, wie gesagt, es haben sich ja einige Spieler verletzt bis dahin. Da dachtest du, Mensch, es geht gar nicht weiter. Aber diese Moral in der Mannschaft war dann so gut, dass man einfach, ich weiß, mitgefiebert hat und da ist man ja nicht rausgekommen. Ne? Man war ja eng dabei und er hat mitgefiebert und ja, Und wie Steffi schon sagte, dieses volle Stadion, diese unfassbar alle, also es gab ja nichts anderes in der gesamten Stadt, ne? Und das war schon einmalig, das mitzuerleben, ob ich dann jetzt gespielt habe oder nicht, aber das war schon verrückt, weil man auch mit vielen Menschen natürlich zu tun hatte, die da gab es nichts anderes, ob Frau, Mann, Oma, Opa, es ging nur um den Aufstieg in ganz Dresden. Ne?
Ja, am 30. Mai 2004 gab es ja dann das entscheidende Spiel in Dresden. Bis zu welchem Moment an dem Tag reicht denn bei euch die Erinnerung zurück? Auf der Tribüne wurden ja schon die ersten Flaschen Sekt geköpft damals.
Gegen Neumünster.
Ja.
Ja. Ja, es war klar, wir mussten gewinnen. Hatten, glaube ich, 13 Tore Vorsprung.
Ja. 3 Punkte und 13.
Drei Punkte, genau, und 13 Tore. Mhm. Und, ja, und dann,
aber faktisch wart ihr durch.
Ja. Ja, und dann kommt eben dieses Spiel, wie es so oft im Fußball ist. Sie sind Tabellenletzter. Das Gute war auch für den Geldbeutel, dass sie Neumünster keine Fans mitgebracht hat. Damit war ja klar, dass das Stadion komplett gefüllt werden kann. Und ja, am Ende war wohl, keiner weiß so richtig die Zahl, aber bis zu 40.000 Zuschauer dann in dem Stadion. Das war unglaublich. Und ja,
eigentlich war es nur für 18.000 zugelassen von der Bauaufsicht.
Von der Bauaufsicht, richtig.
Dann hat man, glaube ich, 28 angegeben, aber es müssen also zwischen so 36 und 40, also ich wollte Volkmar Köster immer noch mal fragen, wie viele Karten sie dann wirklich verkauft haben, aber es war ja kein Platz mehr.
Ich weiß, waren ja die Betontreppen und dort haben sie gesagt, die stehen immer einzeln und da standen sie wohl doppelt auf einer so einer.
Kann ich mich gut erinnern. Also das war im K-Block, würde ich sagen, war es eines der Spiele, wo wir wirklich am engsten standen mit damals. Das war Wahnsinn.
Ja, ja. Nee, und dann kann ich mich noch so wirklich schon noch daran erinnern, erste Halbzeit immer so solide wie immer gespielt. Und aber irgendwie, ich hatte noch einen Lattenkopfball mit Hinterkopf, ich glaube Dexter Lang flankt, das habe ich mir schon wieder angeschaut und mit Hinterkopf ins Dreieck, aber wieder ist nie reingegangen, deswegen egal. Und dann, ja, und ich glaube 76 Minuten, Rani,
genau.
Waage hat einen Halbraum gespielt, er macht den Schwenk und glaube ich mit dem Schwächeren, den er sonst nur zum Stehen hat.
René Bräuchel hat mal gesagt, der mit seinem Holzfuß macht genau, ihn dann rein. Genau. Also.
Ja, aber dafür sind die Spiele da. Und ein knappes 1-0, aber hochverdient sicherlich. Ja, und dann sind wir halt nach Oerdingen gefahren mit den gesagten 13 Toren Vorsprung und 3 Punkten. Und ja, und Christoph Franke hat gleich verboten zu feiern, weil ist klar, beim Fußball gibt es vieles, wobei eben die Wahrscheinlichkeit, da noch das herzugeben, war ja fast null, ne?
Aber das Tor von Rani Jovanovic fiel in der 76. Minute, hat sie schon gesagt. Hattet ihr da Zweifel, das noch zu vergeigen oder wart ihr euch sicher?
Ja, sicher ist man sich nie. Ne? Aber wir haben schon durch die, man muss sich das vorstellen, so eine Saison ist lang. Die Mannschaft entwickelt sich ja, so wie man als Team dann auftritt und auch im Training. Und ja, aber es haben auch ein bisschen Nerven mitgespielt, eine Rolle mitgespielt, wie oft es dann so ist bei solchen Spielen. Und ja, aber ich denke, wir haben immer dran geglaubt, aber man weiß nie, ob man das Tor noch macht. Ne? Und aber wir haben uns, ich denke mal, weiter gespielt, so wie wir immer gespielt haben und sind auch oft dann durch den Fleiß, den wir hatten oder insgesamt diesen Teamgeist belohnt worden und ja, zum Glück.
Neubi, du musst ja wahnsinnig geworden sein auf der Tribüne, wenn du nicht eingreifen konntest. Das müssen doch Höllenqualen gewesen sein, ne? Da oben zu sitzen und dich mithelfen zu können und dann 60. Minute, 70. Minute, wo bleibt das Tor? Ne? Lattenkopfball, ich glaube Freistoß Wagerfeld, ihr hattet eine ganze Reihe von Chancen, ich habe nochmal nachgeschaut, ihr hättet zur Pause glaube ich 4-5-0 schon führen müssen und wird man dann wirklich kribbelig und nervös? Heute ist irgendwie, hat sich alles gegen uns verschworen, diese Hütte ist vernagelt und wie kann man da fokussiert bleiben?
Ja, das, ich meine, meine Position war ja vorne, ne? Und das hat ja auch was mit Torschießen und Kämpfen. Und ich wollte einfach mit rein, logischerweise. Nicht, dass ich sage, dass Rani das schlecht gemacht hat, sondern die haben alle das Beste gegeben, aber so eine Tage gibt's ja. Und der Gegner war trotzdem aus meiner Erinnerung jetzt kein typischer Absteiger, der jetzt mit, die hatten ja unglaublich wenig Punkte, jetzt schon in Urlaub fahren wollte, sondern die sind ja trotzdem noch gelaufen und gerannt und ich kann mich sogar an zwei der Kontersituationen erinnern und da hat man gesehen, dass die, warum die da unten stehen, also haben sie unsauber abgespielt, aber da ist mir das Herz schon stehen geblieben, sag ich mal, und daher logischerweise Herzinfarkt, man will eingreifen, weil man war ja ein Teil davon und konnte das irgendwie immer beeinflussen, nur jetzt nicht mehr, aber wir haben ja trotzdem nie aufgegeben, ne? Weil das meinte ich ja, du bist gestärkt, du stehst da ganz oben und du willst die Sache zu Ende bringen, waren alles Sportler, die wollten das für Dresden mit allem, was es gibt. Und deshalb also war ich mir sicher, dass wir das bis zum Schluss auch schaffen wieder. Und dann wurden wir zum Glück in der 76. schon erlöst durch diese dann doch Einzelaktionen in dem Fall, Blitzmoment dann auf seinen Schwächeren legen und dann hineinschlänzen. Und das war natürlich dann Ekstase.
Ihr wart ja neulich zum Traditionsspieltag hier im Stadion beim Spiel gegen Köln war es, glaube ich, wo es auch diese Choreo gab. Ihr hattet auch vorher schon ein Treffen. Jovanovic ist nicht da gewesen. Was macht Rani heute? Wisst ihr was?
Nee, ich glaube, der hat auch eine Spielerberateragentur irgendwie so oder unterstützt da irgendwie Spieler. Durch Social Media hat man da immer noch einen guten Überblick.
Der hat sich auch mal als Trainer kurz versucht, glaube ich. Mhm.
Genau, oder ich sehe ihn auch bei Social Media, der vertreibt solche elektronischen Spieler für Trainer, so eine modernen Tafeln, sage ich jetzt mal. Das ist immer eine gute Möglichkeit, um nochmal ins Leben aller mit reinzuschauen. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, ich hatte vor 2 Jahren nochmal Kontakt mit ihm gehabt, auch dann recht unkompliziert. Aber wie gesagt, es kennt ja jeder, man kann nicht zu jedem Kontakt halten täglich, sondern aber er ist ein entspannter Typ und den kann man jederzeit anrufen. Ne?
Steffen, es waren ja doch einige da. Thorsten Bittermann habe ich gesehen, Volker Obetz, Christian Fröhlich, René Beuchel. Ja, wie oft seht ihr euch noch oder war das ein willkommener Anlass jetzt zum Jubiläum, euch nochmal im Stadion zusammenzufinden und dann ein Spiel zu gucken? Und seid ihr dann alle gleich nach Hause gegangen oder habt ihr noch ein Bier getrunken?
Ja, es ging ja früh schon zeitig los, ich glaube um 9 haben wir uns schon getroffen und eine Stadtrundfahrt gemacht. Und muss man auch ganz klar sagen, aus Vereinssicht her ist es eine sehr nette Geste. Man muss es ja nicht machen, viele Vereine machen das nicht und die machen es aber und Dynamo. Und ich finde das wirklich eine sehr, sehr gute Geste. Ja, und es ist in der Tat so, man sieht sich ja sonst, man läuft auseinander, wir wohnen in ganz Deutschland verstreut, die Spieler, man sieht es ja, Rani konnte dann nicht kommen, weil er vielleicht auch Verpflichtungen hatte, es ist auch nicht so einfach, aber dann sieht man sich halt mal und ja, aber das war wirklich sehr schön, weil man kann sich mal wieder austauschen, was machst du und sehr schön gewesen.
Sogar der Coach ist da gewesen, Christoph Franke, zunehmend ein wenig betagter geworden ist, aber er hat sich das nicht nehmen lassen. Wie oft habt ihr noch Kontakt? Du vielleicht noch eher, weil ihr euch ja noch viel länger kennt?
Ja, ab und zu telefonieren wir auch und wir saßen dann auch beim Spiel zusammen oben auf der Bühne und haben das sozusagen ausgewertet, das Spiel während des Spiels schon, auch taktisch und wie was. Und ja, klar, das ist halt, jeder wird älter und man merkt es auch beim Trainer, aber er ist so wirklich noch frisch und er nimmt sowas auch gerne immer wieder wahr.
Was hat denn der Christoph Franke da gesagt? Hätte Dynamo mit ihm gewonnen?
Hey, das, wer ihn kennt, der weiß, er ist bescheiden und aber für ihn war das schon auch, muss man sagen, so wie für mich auch die Saison, wenn man die verfolgt hat und ich war ja bei fast jedem Spiel auch im Stadion. Also es ist schon, ohne jetzt ins Detail zu gehen, also so eine erste Halbzeit zu spielen, wobei da eben auch schon 2, 3 Sachen, was Zug zum Tor anbetrifft zum Beispiel, habe ich auch schon gedacht, Mensch, aber man hat die Spiele gewonnen und dann ist immer alles gut. Aber so eine Rückrunde dann zu spielen, er sagt dem auch, mit dem Kader, mit dem ist schon Wahnsinn gewesen, dort nicht aufzusteigen, ne? Mit dem Vorsprung vor allem. Und ja, Punkt.
Die Fans haben damals mit einem großen Banner getitelt, ja, weder Geld noch Perspektiven, dafür Herz und Charakter. Das war das Motto, das war die Wertschätzung für diese Mannschaft, die damals eben 2-4 und 2-2 schon den Verein gerettet und nach oben geführt hat. Heute hat Dynamo ja für einen Drittligisten vergleichsweise viel Geld. Also es gibt ein tolles Trainingszentrum, es gibt mittlerweile ein tolles Stadion, was voll ist und wo man also ganz schwer Karten kriegt, wenn man eben nicht Mitglied ist oder Beziehungen hat. Aber trotzdem hat es der Verein noch nicht hingekriegt, sich dauerhaft in der zweiten Liga zu etablieren oder gar eben anzugreifen oben, wie man kurzzeitig gehofft hatte in der Ära Neuhaus, nach der ersten guten Zweitligasaison bei ihm. Woran fehlt es Dynamo noch zum Sprung, sich oben auch mal festzusetzen und diesen Ruf einer Fahrstuhlmannschaft loszuwerden?
Naja, es ist natürlich schwer. Wenn man es wüsste, würde man es abstellen. Fakt ist eins, eine gewisse Konstanz auch bei den Entscheidungsträgern wäre schon nicht schlecht. Umgedreht, man sieht eben, es ist eben auch nicht so einfach bei Dynamo Dresden da zu agieren. Man muss die richtigen Spieler finden, die mit dem nötigen Charakter eben auch. gepaart mit jungen Spielern, die auch aus der Region sind, die auch die Qualität haben, ist klar, das ist immer wichtig, aber es hat sich auch gezeigt in der Vergangenheit. Es ist einfach, wenn man hier groß geworden ist oder so, dann hat man schon innerlich schon nochmal eine andere Verantwortung. Das ist einfach so, es war schon immer so. Und ja.
Aber
und
ihr wart ja eigentlich auch nicht alle Dresdner. Du aus dem Erzgebirge, du kommst aus der Lausitz, Levente Cic, ein Rumäne drin, Dario Dabac, ein Kroate. Aber ihr habt euch trotzdem zusammengefunden. Die Dresdner waren ja auch nicht gerade in der Mehrzahl, sondern ihr habt ja dann sogar noch vor dieser Saison nachverpflichtet. Dann kam ja nochmal Sven Radke dazu, auch René Beuchel ist gekommen, René Beuchel, Nico genau. Debritz hat dann nochmal, die haben dann nochmal dieses Dresdner-Element.
Die Dresdner halt, genau.
Gestärkt, aber trotzdem habt ihr euch so mit dem Verein, mit der Stadt identifiziert.
Ja, das Entscheidende ist ja auch, dass man was erreichen will. Und man, für mich war es nochmal, wie gesagt, ich war 34 und gesagt, also wenn ich irgendwo spiele, dann spiele ich richtig noch oder ich höre auf. Und weil Neubi das vorhin sagte, Kapitän und Anerkennung, alles schön und aber wenn ich mich nicht so reingehauen hätte und ich glaube, das hat man mir das größte Lob im Nachgang. Wenn ich in Club in Wuppertal damals mit 2 Platzwunden, ich habe weitergespielt und macht vielleicht der eine oder andere in dem Alter nicht mehr. Ich habe mir gesagt, wenn ich spiele auch weiter unten, dann musst du 100% geben, ansonsten hört man lieber auf. Und ich denke, das kam gut an und ich meine, Stefan Kutschke, jetzt sieht man ja, wie der sich reinschmeißt, das ist wirklich so ein Punkt, der wichtig ist. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass man vielleicht noch andere Charaktere verpflichten sollte und muss. Und natürlich, ja, sind wir auch bei anderen Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, aber da kommen wir sicherlich noch dazu.
Und wie wichtig sind denn aber nun wirklich Dresdner Fußballer für Dynamo? Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel Ömischen, auch ein gebürtiger Dresdner. Ist das wichtig, dass solche Leute hier auch in Dresden eine Zukunft haben?
Ja, also ich meine, ich sehe es aus der Allgemeingeschichte, ne? Wer wird im eigenen Nachwuchs irgendwie, ist es wirklich Kuriosum, wer schafft es im eigenen Verein richtig groß zu werden, ne? Ich meine, das sind alle irgendwo ausgebildet und die ganze Bundesliga und zweite Liga sind ja voll von Spielern, aber irgendwie nicht aus dem eigenen Verein, ne? Das ist wirklich ein Kuriosum. Sicherlich ist das wichtig für Dresdner, dass eigene Gewächse hochkommen und ich denke, dass die Nachwuchsarbeit sehr gut ist, ne, dass die Möglichkeit besteht, aber es muss natürlich dann logischerweise auch Kommunikation bestehen zwischen erster Mannschaft und dem ganzen Nachwuchszentrum. Die müssen an einem Strang ziehen, die müssen das dann auch wirklich wollen und den jungen Spielern auch Chancen geben. Ne? Ich denke, es gibt in der Geschichte viele gute Beispiele, wo das hier reingeworfen wurde. Ich sage jetzt mal, Toni Leisner fällt mir jetzt ein, der wurde so ein bisschen aus der Not, wenn ich das noch in Erinnerung habe, in die Innenverteidigung gerufen, spielt eine Riesenrückrunde und hat eine tolle Karriere, sage ich mal. Ne? Ist ein toller Typ, ich mag ihn so.
Als Typen. Musste auch erstmal nach Halle gehen, um dann Spielzeit zu bekommen, weil hier in Dresden ist er erstmal nicht so zur Geltung gekommen. Und er hat dann eben auch woanders seine Karriere vorangetrieben.
Das meine ich ja. Also es ist ein Kuriosum, sage ich mal. Also ich würde es mir wünschen, logischerweise. Und manchmal ist das vielleicht, sind das auch eigene Mittel. Aber wie gesagt, die Zeit ist schnelllebig. Der Fußball, wie man damals alles, ja, wegen Geld haben wir das ja sicherlich nicht gemacht. Das haben wir schon diskutiert. Das war ja große Krise. Das war, sondern Herzblut und Fußball und junge Leute, die wollten Erfolg haben. Die wollten vielleicht nochmal was Richtiges erleben, ne? Und jetzt ist ja schon so, dass es einfach alle gut verdienen. Ich sage, es ist alles ein Geschäft geworden. Logischerweise ist es ein guter Zweig überall, ne, wo ich manchmal mit diskutiere. Es steht in keinem Verhältnis, gebe ich selber auch zu. Aber wer würde das nicht annehmen? Egal, wen du fragst, logischerweise würde er das tun. Aber man kann ja jetzt unabhängig da auch Geld verdienen. Also das spielt keine Rolle. Ich denke, dass viele satt sind schon, wenn man in Anführungsstrichen, ne, dass junge Burschen an die herkommen und das alles genießen, aber die Ernsthaftigkeit vielleicht nicht sehen. Ne? Und deshalb so eigene Jungs aus dem eigenen Nachwuchs, die haben vielleicht das Herz noch da. Ne?
Vielleicht noch einmal dazu aus Manager-Sicht, was ich ja auch war danach. Man muss natürlich auch von Klassen abhängig machen. Es ist einfach so, die jungen Leute, es ist nicht einfach, den Sprung zu schaffen. Aber ich habe es erlebt, natürlich in der ersten Bundesliga in Köppel, wenn du dann am Ende können 3-4 Tore entscheidend sein für Klassenerhalt. Da ist es natürlich umso schwerer, einen jungen Mann mal reinzubringen. Ne? Da geht es ja wirklich um alle. Die zweite Liga ist dann auch schon von der Physis her unglaublich stark. Da ist auch schwer. Aber in der dritten Liga, klar, man sagt Ausbildungsliga, was es ja schon lange nicht mehr ist, aber also wenn ich in der dritten Liga das nicht versuche und das junge Spieler auch mit zu integrieren, ja, wann will ich das sonst schaffen? Und aber das ist nicht nur Dynamo das Problem, das ist auch, haben andere Vereine auch das Problem. Aber bei Dynamo sagen eben auch viele, haben eine gute Ausbildung immer und leider kommt dann keiner dort oben an und das ist schade.
Wäre es aber vielleicht eine Möglichkeit, jetzt wieder in der Perspektive diese zweite Mannschaft, die bei Dynamo mal abgeschafft worden ist, wieder einzuführen, vielleicht als Zwischenstation noch als kleine?
Schwieriges Thema. Warum? Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es ist halt auch immer in Finanzsache. Warum? Kostet eben auch dementsprechend Geld. Das ist die Frage, ist es das wert? Umgedreht, am Ende die Spieler, die den Übergang schaffen wollen, gerade wenn man bedenkt, letztes Jahr, diese A-Junioren-Mannschaft, die ist ja mit Hertha punktgleich, wäre die fast Meister geworden, da gibt es ja 5, 6 Spieler, die dann verstreut wurden nach Augsburg und ich glaube Humburg, Stürmer und sonst wohin. Wenn man die 5 noch 2 Jahre Vertrag gibt, trainieren vielleicht in der ersten Mannschaft mit und haben aber die Spielpraxis, was in dem Alter unabdinglich ist, können dann in der zweiten Mannschaft spielen, ist es unglaublich viel wert. Ne? Und das muss man sich als Verein überlegen, will man es nicht, aber aus rein sportlicher Sicht ist diese U23 unglaublich wichtig.
Die Future League, die damals also eingeführt wurde, das ist ja letzten Endes doch ein Rohrkrepierer gewesen, weil es einfach auch viel zu wenig Spiele sind, die dort gemacht wurden.
Erstens das. Zweitens ist, ich sag mal so, wenn ich jetzt oben auch, es geht da auch manchmal um verletzte Spieler, die wieder rankommen sollen, ne, die eine längere Verletzungspause hatten, dass sie wieder Spielpraxis kriegen. Es ist ja in Wettbewerb, also eine Spielrunde ist was ganz anderes als so eine Future League, wo ab und zu im Jahr vielleicht 3 oder 4 Spiele stattfinden. Ja, die Wertigkeit ist natürlich, da kann man auch ein Trainingsspiel machen, 11 gegen 11. Da hat man den gleichen Effekt. Und entweder man spielt richtig in der Liga mit und es machen jetzt immer mehr Mannschaften, weil sie gemerkt haben, aus sportlicher Sicht ist das extrem wichtig. Und ja, warten wir mal ab.
Stichwort U23. Wir haben jetzt bei Dynamo demnächst einen neuen Trainer, der aus einer U23 kommt, nämlich von Freiburg. Was sagt er zu dieser Personalie, Thomas Stamm?
Ja, ist ein junger Trainer, ich glaube, der war 9 Jahre in Freiburg, das sagt eigentlich alles. Ist ein Schweizer, gebürtiger Züricher und ja, hat in der Branche einen sehr, sehr guten Ruf, das weiß ich. Hat auch, glaube ich, Angebote aus der ersten Liga in der Schweiz gehabt. Hat sich für Dynamo entschieden. Gut, ich kenne ihn nicht. Ich kenne nur vom Gespräch mit Nils Pettersen, mit dem habe ich ja immer noch Kontakt, den ich ja damals nach Cottbus geholt habe und ja, ja, in Freiburg viele Jahre war. Und man hört sehr viel Positives. So, ich denke mal, den Weg will ja auch Dynamo gehen mit 3, 4 jungen Spielern, gepaart mit Erfahrung. Und ich denke mal, das ist ein ganz guter Griff. Und ich meine, jeder muss sich erstmal beweisen, aber ich denke mal, das ist nicht die schlechteste Wahl gewesen.
Nur ist auch ein neuer Sportgeschäftsführer verpflichtet worden. Thomas Brendel kommt ehemals FSV Frankfurt. Für viele überraschend. Es gab 3 Kandidaten. Manche haben jemand anders in der Pole-Position gesehen. Wenn ich da an Sören Gonter denke, der sich hier als Spieler in der Vergangenheit schon gut präsentiert hat, war dann auch in Aue, hat ja auch in St. Pauli, glaube ich, eine lange Zeit gehabt, eine sehr erfolgreiche Zeit als Spieler und sicherlich auch ein großes Netzwerk knüpfen können. Wie überrascht wart ihr, dass es am Ende dann mit Brendel ein vergleichsweise unbekannter Mann geworden ist?
Ja, ist also für mich auch überraschend. Ich meine, jeder sollte erstmal die Chance bekommen. Das ist gar keine Frage. Der Verein hat sich so entschieden. Du hattest es gerade angesprochen. Also Sören Gonter wäre für mich jetzt auch klar die Nummer 1 gewesen. Warum? Man sieht ja schon auch auf Sky seine Interviews. Intelligenter Mensch. Er hat bei dem, man hat auch gesagt, man will jemand mit Stallgeruch. Das heißt, da man mit Dynamo in Verbindung war. Und das war ja nur Sören. Er war ja auch Kapitän. So, und also für mich überraschend. Wie gesagt, es ist jetzt so entschieden worden und ich denke auch, dass Sören Gonter, so wie ich ihn wahrgenommen habe, auch demnächst erste oder zweite Liga-Manager wird. Und ich weiß nicht, ob dann Dynamo sich wieder mal ärgert, dass sie ihn nicht verpflichtet haben. Aber ja, und was natürlich sehr unglücklich war, das darf man glaube ich ruhig mal sagen, auch in der Öffentlichkeit, das dann so rüberkam, die Gespräche, wie das auch immer nach außen gedrungen ist, weiß ich nicht, aber dass die Kandidaten, und dann kamen ja dann auf einmal auch Namen im Spiel, ja, nicht voll und ganz überzeugt hätten, das ist natürlich in der Branche ist natürlich Gift, sowas überhaupt sich zu äußern. Und gerade so solchen wie Gönter, der ja wirklich auch schon einen Namen hat in der Branche, ist sehr, sehr unglücklich da gelaufen, das muss man mal sagen. Und schade eigentlich.
Da hat man den Bewerbern einen Bärendienst erwiesen, aber sich selbst in der Branche auch nicht gerade gut präsentiert. Ja, dritte Liga, jetzt ein weiteres Jahr und es gibt ein Wiedersehen mit Energie Cottbus. Ihr zwei habt nur in Cottbus gespielt. Wie groß ist die Verbundenheit noch mit dem Verein? Habt ihr das ein bisschen verfolgt, was Pele Wollez dort an Wiederaufbauarbeit geleistet hat? Jetzt hat er es geschafft.
Ja, ich bin ja gebürtiger Cottbusser, bin dort geboren, habe dort noch viele Freunde, hatte da einfach eine gute Ausbildung, eine gute Jugendzeit und viele der damaligen Spieler sind noch in Cottbus geblieben, deshalb habe ich dort eine sehr enge Verbindung, habe das natürlich verfolgt und neben den Jungs, also habe ich mich auch gefreut, dass der Club noch wieder mal in den bezahlten Fußball, sag ich mal, aufsteigt. Der Herr Wollez, der war ja schon ein paar Mal da, hatte ja schon mal ein paar Mal die Gelegenheit, ne? Da hat jeder seine eigenen Gedanken, ne? Wo ich sage, ist ja aber auch hier in Dresden schon passiert, dass...
Hat immer noch keinen Herzinfarkt gehabt. Seine Art ist ja schon irgendwie sehr speziell. Man fragt sich, also ist das gesund, wie man so coachen kann? Aber er, das ist seine Art.
Das ist, und jetzt hat er es ja wieder geschafft, hat es ja letztes Jahr auch schon bis in die Relegation. Also da ist ja eine Qualität da, logischerweise als Trainer, ne? So als Mensch oder wie er auftritt, das muss jeder selber entscheiden. Ne? Das ist sehr impulsiv, sehr... einzigartig, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, hat es geschafft, die Euphorie. Ich habe viele Bilder gesehen. Ist natürlich toll für die Stadt auch. Und ich denke, dann wieder mal Derby-Time hier so ein bisschen. Ne?
Steffen, wann warst du das letzte Mal in Cottbus im Stadion?
Oh, das glaube ich, kann ich mich gar nicht erinnern. Ne? So lange ist es schon her. Ne? Aber ja, ist natürlich super für Energie, dass wir waren ja dort zur erfolgreichsten Zeit, sage ich mal, mit erster Liga, also als Spieler und dann auch als Manager. Und der Verein hat das, denke ich mal, auch verdient, dort in der dritten Liga wieder zu spielen. Ich fand es auch nett, haben sie auch übrigens 20 Jahre danach gemacht, nach dem Aufstieg 2020, die Lausitzer Rundschau, haben sie mit mir zwei Seiten gemacht. Das fand ich sehr nett und müssen sie ja auch nicht machen. Und ja, haben sie nochmal angesprochen, dass ich nach dem Abstieg, habe ich ja dann nach dem Erst-Bundesliga-Abstieg, habe ich ja dann aufgehört, wie froh sie gewesen wären, wenn ich vielleicht doch weitergemacht hätte. Und es ist schon, man leidet damit auch die ganzen Jahre, muss ich sagen, weil wenn man solche erfolgreichen Zeiten hatten mit Hamburger SV zum Beispiel damals, mit Van der Vaart, der dort Angst hatte, wo René Adler mich schon in der Woche angerufen hat, oh, jetzt müssen wir wieder nach Cottbus in der Kabine. Das war auch ein Markenzeichen. Die hatten also Angst, die Mannschaft auch nach Cottbus. Das war eine Marke damals. Oder haben wir uns erarbeitet und so hatten wir auch Erfolg. Ja, und wenn man dann mit dem Manager 3 Jahre die erste Bundesliga mit Abstand kleinsten Etat erreicht hat, ist das schon eine große Leistung. Und das haben sich die Jungs jetzt verdient auch. Und der Verein hat sich verdient, jetzt eindeutig wieder in der dritten Liga zu spielen. Allerdings, ich habe 2, 3 Spiele gesehen und auch Informationen. Ich glaube, man muss schon 3, 4 sehr gute Drittligaspieler dazu holen. Sonst wird es wieder ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Und schauen wir mal. Ich würde es ihnen gönnen, dass sie die Klasse halten.
Euer Verhältnis war nicht immer so ganz einfach. Ede Geier und du, ihr kanntet euch ja auch schon aus der DDR-Nationalmannschaft. Er hat dich zum Nationalspieler noch gemacht. Das haben wir vor uns noch vergessen, ein Länderspiel.
Bernd Stange.
War Bernd Stange, gut. Nichtsdestotrotz hattet ihr diese erfolgreiche Zeit in Cottbus, die dann nicht so schön zu Ende geht. Heute seht ihr euch ab und zu im VIP-Raum des Habichtstadion. Wie geht ihr miteinander um?
Ja, aber es ist nicht so schön zu Ende gegangen. Also es war ja Aufstieg und wie gesagt, ich war dort auch Kapitän und auch in der Bundesliga noch. Ne? Also es war eigentlich eine Frage des Alters auch. Also ich glaube mit 34, da spielen die meisten gar nicht mehr und das war schon dann ein Niveau, wo ich sage, so, und ich hatte ja auch einen Anschlussvertrag in Cottbus für 3 Jahre.
Du solltest Scout werden, ne?
Nee, Management hatte ich einen Anschlussvertrag, habe dann auch das Studium hier in Dresden begonnen zum Vereinsmanager und habe mich trotzdem dann für Dynamo entschieden, was wir vorhin schon mal gesagt haben, wo viele gesagt haben, das ist natürlich so eine schöne Zeit nochmal, dann habe ich schon gehofft, sonst hätte ich es ja nie gemacht, aber ja, war eigentlich. Und Ede, ja, ich war damals ja im Gespräch, war es immer schwierig, wir mussten uns ja austauschen, Belastung, Erholung, solche Themen, wo ich auch viel Erfahrung hatte. Manager Klatschdauer sagte immer, Mensch, du musst dich mit Ede unterhalten. Und ja, aber wer Ede kennt, der hat halt seinen Weg gegangen dann. Und am Ende muss ich trotzdem sagen, wir sind aufgestiegen. Ne? Das zählt am Ende, auch wenn es natürlich für die Spieler alles andere als einfach war. Das war schon brutal, ne? Auch von Trainingsumfängen. Und ja, es war ja eine extrem erfolgreiche Zeit, die erfolgreichste Zeit in Cottbus, die wir hatten.
Trainingsumfänge, Geier und Anfang, wie kann man das vergleichen?
Ja, ich denke, es kann man
heute... Ist eine
andere Zeit,
sind zwei Jahrzehnte dazwischen. Ja.
Also
drei, vier.
Gibt, ich sag mal, Felix Magath, was ich gehört habe, oder Ede Geier, das ist so ein Regal, sag ich mal, wo man reingreift, das ist so ähnlich. Hans Meyer hat man auch immer gesagt, Mensch, Hans Meyer ist auch so, wobei der ist ja damals von Jena nach Chemnitz gekommen, wo wir dann Europacup gespielt haben gegen Juventus Turin, Boavista Porto. Da muss man sagen, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, Christoph Franke hat ihn als Co-Trainer damals überzeugt, auch anders zu trainieren, dass es auch anders geht. Und er hat es auch angenommen, wo er dann später auch anders trainiert hat, weil er war natürlich auch diese alte Schule, ich sag mal DDR-Schule, wie grundsätzlich muss ich aber auch mal sagen, ich habe ja ganz, ganz viele über Tony Woodcock, Legende in England, in Leipzig als Trainer gehabt. Ich habe so viele Trainer gehabt. Also Fakt ist aber eins, diese Ausbildung zu DDR-Zeiten, DHFK, diese Trainer, also ich sag mal, Minimum genauso wie die sogenannten Westtrainer, wo man dann gesagt hat, die haben viele konnten sich ganz anders eben auch ausdrücken und vielleicht beeindrucken, aber die Qualität dieser Trainer, die ich hatte, war sehr, sehr hoch.
Thomas, den Christoph Franke eilte dann hier in Dresden schon ein bisschen auch der Ruf raus. Der ist im Training eben nicht so ein harter Hund, trainiert anders eben, als wie man hier eben aus Geierzeiten beispielsweise gewohnt war. Wie war das von den Umfängen her? Ich meine, am Ende habt ihr ja die Körner gehabt, also sonst wärst du ja auch in Plauen dann nicht noch später auf den Malvershügel zugelaufen. Also, aber wie hast du das in Erinnerung? Die Trainingssteuerung.
Genau, also ich würde sagen, das war schon in Anführungsstrichen moderner, ne? Also diese harte Schule nicht, viel mit Ball, also Ausdauer im Wald, 20 Kilometer laufen war nicht fußballspezifisch, habe ich dann auch zum ersten Mal kennengelernt, wo man das tatsächlich alles auf dem Platz machen konnte, ne? Und das muss man zugeben, dass die Umfänge nicht so hart, nicht so viel waren, aber wenn du das getan hast, was der Trainer sagt, und das war ja damals diese Zeit, wir wollten alle, also gibst du im Training 100% und dann hat man gesehen, dann reicht das, ne? Dann hat das genau den Umfang, den wir brauchten, fußballspezifisch schon alles trainiert und man hat gesehen, es geht. Also du musst niemanden quälen oder darfst bei 40 Grad darfst du was trinken, ne? Gab andere Trainer, da durftest du nichts trinken. Ich sage jetzt keine Namen. Und das war ja einfach. Also das war einfach mehr abgestimmt und das hatte irgendwie Hand und Fuß. Die haben sich Gedanken gemacht. Klar waren noch ein paar alte Methodiken dabei, wenn man Taktik trainiert und man bindet sich mit Seilen, wie kann man sich vorstellen, wie so ein großes Spinnnetz zusammen auf dem Platz und bewegt sich gleichermaßen, um das Verschieben zu trainieren, damit wir wissen, wie weit wir auseinanderstehen müssen, war das wahrscheinlich ein bisschen noch klassisch altmodisch, aber es hat Erfolg gebracht und da brauchtest du keine Computeranalyse oder irgendwie, sondern das war eine Methodik, die hat geholfen und war ein bisschen altmodisch und wir fühlten uns immer ein bisschen lustig, ne?
Wenn ihr jetzt durch einen großen Garten geht, ihr wohnt ja beide in Dresden, seid sicherlich ab und zu mal im Zentrum und ihr seht dort diese zugewucherte Wiese und dann seid ihr vielleicht ab und zu mal auf der anderen Stadtseite und schaut euch dieses neue Trainingszentrum an. Es ist schon ein Wahnsinn, was da gewachsen ist. Also mit den Bedingungen, die ihr damals im großen Garten im Winter hattet oder auf den Hartplätzen, also das kann man heute keinem mehr erzählen, oder?
Und das kann man nicht. Also man sieht den Platz, die Wiese, dann denkt man noch an das Trainingsgelände von früher, keine Drainage. Wenn es gering hatte, stand das Wasser. Wenn ein bisschen Eis war, dann waren die Eisschollen da. Aber da sieht man auch, dass das nicht unbedingt abhängig ist, ne, von dem, ne. Klar, die Weiterentwicklung und höhere Qualität schafft vielleicht bessere Ausbildung oder aber manchmal aber auch nicht mehr Erfolg, ne. Sag ich mal, wenn man das akzeptiert, ne, die Bedingungen damals, und das haben irgendwie alle angenommen, ne, von Trainer bis die Mannschaft. Und wenn es halt Matsch war, dann...
Der Trainer hat selber noch unten im Keller die Fenster geputzt, ne, mit Köhler, ne, zusammen mit Sven Köhler.
Ja, die Kabine damals im Keller, wie du gesagt hast, das war sensationell.
Also gab es überhaupt heißes Wasser?
Also... Ja, das ist auch im Zug, glaube ich, mal ausgefallen, aber das ist nur dazu gewesen. Ich meine, wenn sich das nicht geändert hätte, dann hätte man auch keine Spieler nach Dresden bekommen. Da musste ja was passieren, aber wir hatten halt leider noch das alte Stadion und die alten Bedingungen. Und ja, aber wir haben es uns gemütlich gemacht. Ich sag mal, wenn wir jetzt Hauptbelastung hatten, ist immer so eine schöne Geschichte. Wir waren in der Sauna. Da hat Christoph gefragt, Mensch, wie können wir denn noch mehr Gemeinschaftsgefühl? Da wurde halt eine Stange über den Ofen aufgehangen und da wurden Wiener Würstchen drüber. Und dann Brötchen, und da wurde halt nach der Hauptbelastung eben so, aber das hat halt auch zusammengehalten, und das waren so kleine Sachen, wo eben da Christoph Franke eben viel drauf gesetzt hat und die eben aber auch wirklich den Zusammenhalt ausgemacht haben. Und
ich habe es auch nie wieder erlebt, dass ein Trainer mit der Mannschaft ins Arnoldbad schwimmen geht. Ja. Oh. Was hat er noch so mit euch veranstaltet, um mal gute Laune reinzubringen, was wir vielleicht als Presseleute nicht mitbekommen haben?
Ja, ich meine, wir hatten in meiner Zeit halt einfach viel Erfolg. Also das war in den 3 Jahren, ne, die wo wir 2-mal aufgestiegen sind, da kann ich mich, natürlich haben wir immer ein Spiel verloren, aber in der ersten Saison, da waren es 2 auswärts, ansonsten, nee, alles auswärts gewonnen, ein Unentschieden, zu Hause mal 2-mal verloren, aber da war ja nur Erfolg. Also einfach seine Ehrlichkeit, ne, das war so ein Trainer, den konntest du einfach das glauben, der hat dann nicht angefangen, irgendwas zu sehen, was nicht da war, sondern hat gesagt, hier, was war das heute für eine Scheiße, die du gespielt hast? Und du wusstest, das stimmte, weil du hast dich irgendwie schlecht gefühlt und hast dich eher gewundert, dass er das so erkannt hat. Du dachtest, das hast du gut überspielt. Und das war einfach, wo alle einfach Respekt hatten, weil du musst kein knallharter Hund sein, du musst niemanden beleidigen, du musst nicht irgendwas machen, sondern den Christoph Franke hat man respektiert, der hatte irgendwie immer recht gehabt, war ehrlich, hat gelobt und gleichzeitig aber auch mal kritisiert, wo es dann angemessen war. Und das war so das ganze Erfolgsding. Und alle haben das genauso mitgezogen, und das, und wer mochte das nicht, ehrlich und auf Augenhöhe behandelt zu werden, ne?
Ich habe Christoph Franke auf dem Trainingsplatz nur einmal richtig laut erlebt. Da hat Jovanovic einen Mitspieler gefoult. Ja, also es war offensichtlich ein bisschen rüdes Foul. Mhm. Das ist aber wirklich mal richtig explodiert. Nun haben wir natürlich nicht jede Trainingseinheit mitverfolgt. Das war natürlich früher noch leichter. Am großen Garten konnte man mehr schauen und immer, eigentlich fast immer zuschauen, wenn dort trainiert wurde. Ist ja heute anders. Aber war das wirklich so selten, oder wie hat er diesen Spagat hinbekommen? Großvater, Vater der Kompanie zu sein, zu loben und andererseits aber dann auch zu sagen, halt bis hierhin und nicht weiter. Jetzt muss ich eingreifen. Wie oft hat er das in dieser Form gemacht?
Ja, er muss ja nicht als Trainer, wie es heute auch einige machen, gerade wenn wahrscheinlich die Kamera drauf zeige, und dann mache ich hier einen Hermann und mache Theater, damit es so aussieht. Oder wenn ich das auch sehe, manchmal nach dem Spiel, ist mittlerweile alle nur noch im Kreis, und da wird nach dem Spiel, ich finde, man sollte erstmal runterfahren, nach dem Spiel ist sowieso kaum aufnahmefähig auch als Spieler, erstmal in die Kabine, und dann kann man in Ruhe auswerten. Aber es mittlerweile ist ja normal geworden. Gut, das muss man akzeptieren. Und Christoph war, ja, so, es war nicht so oft, aber wenn es war, auf dem Trainingsplatz war sicherlich die Situation, was ich anfangs gesagt habe, wir waren ja nicht zu groß, was die Spieleranzahl betraf. Und da war natürlich, wenn da ein blödes Foul von hinten oder unnötiges Foul wegen der Verletzungsgefahr so groß. Und wenn wir dann nochmal einen Spieler verloren hätten, übers Training, über so eine Schiene, wäre es natürlich bitter gewesen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht das war. Ansonsten hätte er den Spieler auch zur Seite genommen, hätte dann unter 4 Augen gesprochen und hätte nicht Theater gemacht.
Ich kann mich an eine richtig gute Situation in St. Pauli erinnern. Ich glaube, wir lagen zur Halbzeit 2-0 hinten, und das war so eine Sache, er war enttäuscht von uns, dass wir nicht beherzt gespielt haben. Also wir haben uns eingeschissen, auf Deutsch gesagt. Wir lagen 2-0 hinten, und da sind zum ersten Mal, also kann mich ganz klar erinnern, ist irgendeine Kiste geflogen, völlig ausgeflippt, weil wir einfach nicht das abgerufen haben, kein Herz in die Hand genommen haben, weil da war ja natürlich gute Stimmung. Und das kann ich mich erinnern, da sind Kisten geflogen, völlig ausgeflippt, und dann haben wir noch 2-2 gespielt. Ne? Also es hat gewirkt.
Ich glaube, bis jetzt hat Dynamo noch nie auf St. Pauli gewonnen. Es wird auch eine Weile dauern, bis die Mannschaft dort wieder spielt. Ja, es hat wundersame Entscheidungen gegeben, nicht nur in der dritten Liga, sondern auch in den anderen Ligen. Thomas, hättest du gedacht, dass Holstein Kiel, auch einer deiner Ex-Vereine, es mal vor Dynamo schafft, in der ersten Bundesliga zu landen?
Ja, das war ja damals nach meinem Weggang von Dynamo bin ich ja zu Holstein Kiel. Dort war alles ein bisschen beschaulicher. Ne? Da gab es den Handball, das war im Endeffekt, der Handball war wie hier in Dresden der Fußball gewesen. Pressemäßig alles, also wir brauchten uns gar keine Gedanken machen. Ne? Deshalb hätte man das nicht erwartet, wo wollen die überhaupt hin? Ich sage, gut, finanzstark sind viele Vereine, ob sie das dann wirklich so umsetzen. Deshalb ist es schon ein bisschen überraschend, aber man sieht, es geht auch. Ne? Und ich denke, mit Kiel hat keiner gerechnet, dass also das ist jetzt keine Übermannschaft gewesen, sondern vielleicht ist da genauso ein Zusammenhalt, ein gutes Klima, erfahrene Spieler, junge Spieler. Und dann sieht man, dass es möglich ist, ne? Einfach dort auch so einen Erfolg mal zu feiern, ne? In so einem idyllischen Ostseelage. Ne?
An der Förde.
Ein anderer deiner Ex-Vereine, wir hatten es vorhin ja schon angesprochen, war der HFC. Wie sehr bedrückt dich dieser Abstieg jetzt aus der dritten Liga?
Ja, das waren die dreieinhalb Jahre, die letzten meine dreieinhalb Jahre, habe ich auch schöne Sachen erlebt, ne, und gefeiert und logischerweise, ne, man ist ja trotzdem, obwohl es schon lange her, Ossi, Wessi ist egal, die Ostvereine sollen so hoch wie möglich spielen und es ist ein Traditionsverein und das sollte eigentlich nicht sein, aber so ist der Sport. Ne? Wer zum Schluss nicht die Leistung abruft, der steigt ab. Das ist natürlich schade für den Verein, für die Region. Ne? Da sind auch viele mit Herzblut dabei.
Das habe ich dann weiter für Daniel Ziemig, der dort als Scout arbeitet?
Also dadurch, dass wir ab und zu Traditions, ich glaube, der ist jetzt schon, hat schon einen anderen Job. Ne? Der ist jetzt Rostock. Der ist jetzt schon bei Hansa Rostock, Scout, Rostock. Genau. Wie gesagt, im Fußball auch dort wechselt ab und zu mal den Verein oder den Arbeitgeber und Daniel, da scheint sich da einen Namen gemacht zu haben und ist jetzt in Rostock.
Dann wird der frische Wind wahrscheinlich auch in der kommenden Saison ab und zu hier im Habichtstadion wieder hereinwehen. Dann freuen wir uns auf ihn.
Ja, ja. Großer Sport steht auch in diesem Sommer an. Stichwort Fußball-EM. Wie plant ihr das? Verfolgt ihr die EM zum Beispiel?
Habt ihr Karten gekriegt?
Guckt 14.06. Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland. Ich glaube 21 Uhr, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und 18 Uhr spielt die DDR-Nationalmannschaft. Viele ehemalige in Leipzig. Macht das Spiel und danach ist Public Viewing. Also wir machen so ein Event, so ist zum Beispiel das erste EM-Spiel geplant. Und dort spielen wir in Leipzig-Lindenau, glaube ich, und sind eingeladen und danach mit Fans, mit allem gucken wir das Spiel. Ja, und so laufen einige Events jetzt in der Sommerpause, gepaart mit EM, wo man davor auch spielt, soweit es noch geht, ne? Muss man auch sagen. Ja. So die jungen Hüpfer wie Neubi, die könnten natürlich noch viel mehr spielen hier, aber es macht immer wieder Spaß, wenn man alles sieht und sich gemeinsam mal trifft und auch da alte Geschichten wieder erzählt und es macht riesigen Spaß. Und EM, ja, Neubi, guckst du überhaupt ein Spiel?
Da kann ich noch viel lernen, ne? Aber wie gesagt, da ist ja auch ein Auf und Ab, ne? Die letzten beiden Spiele waren gut, jetzt sind alle euphorisch, davor haben sie wieder auf die Mütze bekommen. Ja, und wie gesagt, ich lasse mich überraschen, ich gucke das gerne am Fernsehen mit Freunden oder auch mit meinen Söhnen und da lassen wir uns einfach überraschen, drücken natürlich die Daumen. Ne, und die letzten beiden Leistungen haben es ja gezeigt. Es geht und deshalb sind wir wieder euphorisch.
Unabhängig vom Daumendrücken, wer sind denn eure Favoriten?
Ich denke, da gibt es bestimmt 4, 5 Mannschaften. Das kann man, glaube ich, gar nicht so sehen. Also wie gesagt, ich bin schon positiv überrascht, wie Deutschland die letzten 2 Spiele gemacht hat, weil das ist ja nicht einfach, so ein Umschwung.
Aber hatten die Franzosen wirklich Lust in dem Spiel?
Ja, ich glaube, die wollen auf keinen Fall verlieren, auch gegen Deutschland nicht. Und für mich ist das alles Entscheidende, wie er auch jetzt die Spieler ausgewählt hat, Nagelsmann, der Trainer, weil er hat wirklich auch nach Leistung jetzt entschieden, gerade die Stuttgarter Spieler, die ja viele nicht dabei waren, Mittelstädt und Führig und selbst ein Anton ist jetzt dabei, hat zwar noch nicht so oft gespielt. Also das sind wirklich ein paar dabei, die, und für mich, jetzt sind wir wieder beim Ex-Dynamo mit Andrich, man hat es in Leverkusen gesehen, ne? Auch wenn die jetzt gegen Bergamo, muss ich sagen, jetzt hat Palacios gespielt.
Ist er da zu spät eingewechselt worden?
Gut, das ist jetzt mit der Trainerleistung, da kann ich nur einen Hut ziehen. Also sowas gab es, glaube ich, letzten 10 Jahren nicht. Weil es Leverkusen, die ja ein Abschiedskandidat war, ein Jahr später in Meister zu machen. Wir reden über Meister. Und so viele Spiele ungeschlagen zu sein, ist unfassbar. Aber ich denke, im Bergamo, es hat ja der Rossi gesagt, der Trainer von AS Rom, in der Woche davor, dass wenn jemand Leverkusen schlagen kann, ist es Bergamo. Und das war sehr überraschend. Und warum? Wegen der Physis.
Und Fakt ist eins, da ist natürlich, das sehe ich aber auch für die Nationalmannschaft so wichtig, wir hatten diesen Spielertyp in den letzten Jahren nicht mehr mit Antrich, der auch gerade gegen Frankreich, MAP, so ein ekliges Foul, einfach nur mal hinten reingetreten. Und da wusste gar nicht, wo er ist. Aber das ist so wichtig, das hat Deutschland immer ausgezeichnet. Und so ist Argentinien übrigens auch Weltmeister geworden. Die hatten zwar einen Messi, wo sie immer wieder sagen, wer das genau gesehen hat, diese Büffel, die dort, die haben ja nur Zweikämpfe gemacht. Und deswegen ist für mich Deutschland jetzt gut aufgestellt. Und wollen wir das zu Ende bringen mit Bergamo? Ich denke schon, dass dort eine Füße ist. Balazs ist also nicht gerade No-Name, ne? Mit Weltmeister, hat gespielt.
Auch super kein Spieler. Kind von Traurigkeit.
Aber Andrich ist dann nochmal ein anderes Kaliber, was das anbetrifft. Oder Boniface, der ja dort eine Füße hat vorne und es hätte vielleicht gut getan, von Anfang an dieses spielen zu lassen, um erstmal dagegen zu wirken. Weil die hatten ja gerade überraschenderweise auch in Zweikämpfen große Probleme. Ja, aber Favoriten, wie gesagt, wie immer die gleichen, ne? Die da über immer eine Rolle spielen und ja.
Kleiner Ausflug nochmal, weil wir gerade bei den Sechsern sind, dass es eben ohne einen Drecksack, sag ich mal, auch nicht geht. Man braucht jemanden, der ordentlich abräumt. Wer könnte denn der neue Sechser von Dynamo werden? Paul Will geht.
Nach Darmstadt.
Ist das bestätigt? Ja, ist bestätigt? Okay. Ja. Ja, er hat es, muss ich sagen, gut gemacht. Er hat es wirklich gut gemacht. Ich war jetzt nie ein Freund von Spielertyp, also er hat spielerisch sehr überzeugt und gar keine Frage, das muss man einfach anerkennen. Aber ich sehe immer einen Sechser auch noch ein bisschen anders, auch mit einer gewissen Körpergröße, weil gerade wenn lange Bälle kommen, die auch mal wegköpfen kann und eine gewisse Physis noch mehr hat. Er hat allerdings, muss man auch sagen, immer alleine auf der Sechs gespielt, vom System her. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie der neue Trainer das handhabt. Aber mit zwei Sechsern fühlt man sich immer als Mannschaft einen Tick sicherer, auch nach hinten. Und man muss ja wirklich sagen, gerade auch in der zweiten Halbzeit hat man nach hinten immer Riesenprobleme gehabt. Also man konnte nie die Null halten. Und das ist sicherlich ein Punkt gewesen, mit nur einer Sechs zu spielen. Und ja, jetzt muss man abwarten. Es gibt da, ich denke mal, auch wieder andere Kandidaten, die da eine Rolle spielen. Ich bin gespannt, wen sie da holen dafür.
Jetzt ist es natürlich im Moment noch Glaskugelei, aber also wir kennen die Mannschaft noch nie in ihrer vollständigen Zusammensetzung. Aber was denkt er, wohin wird jetzt bei Dynamo in Jahr 3 in der dritten Liga die Reise gehen in der nächsten Saison?
Ja, man muss ganz klar sagen, dass sie sich hoffentlich nicht einnisten in der dritten Liga. Es ist immer eine Gefahr. Weil man hat ja durch einen Abstieg hat man noch mal ein halbes Jahr auch länger dieses Fernsehgeld, dann ja, hat man noch ein paar Rücklagen, dann hat man jetzt im zweiten Jahr sehr, sehr viel Geld ausgegeben, man hat den höchsten Etat gehabt und konnte es zum Glück wieder ausgleichen jetzt, hat man ja vorhin schon mal das Thema wie ausgeglichen, durch höhere Zuschauereinnahmen und Corona-Rücklagen, die wieder aufgelöst wurden.
Bei euch übrigens, kurzer Exkurs, ihr seid aufgestiegen. Und dann ist der Etat abgesenkt worden. Und dann seid ihr trotzdem nochmal aufgestiegen.
Verrückt, ne? Verrückt, ja, aber
ich hab dich unterbrochen.
Man muss schon, ne, alles gut. Man muss schon vernünftig haushalten, gar keine Frage. Aber muss natürlich als Dynamo Dresden, ich sage immer wieder, bei fast 30.000 in aller 14 Tage hat man auch eine gewisse Verantwortung als Verantwortlicher, dort eine ordentliche Mannschaft aufs Feld oder anzubieten, die dort dementsprechend eben auch begeistern kann. Das geht nicht immer begeistern, aber von als Einheit auftritt und das, glaube ich, das haben auch die Fans und die Zuschauer auch verdient. Und wie gesagt, das klappt nicht immer dann gleich mit Ergebnissen, aber auf längerer oder mittelfristiger Sicht wird das auch belohnt. Und ja, schauen wir mal.
Navi? Ja, ich meine, aufsteigen will jeder jedes Jahr. Ich denke, das kommt darauf an, wie man das vor der Saison dann ausgibt. Jetzt mit dem neuen Trainer, ne, der, wie gesagt, das Modell Freiburg mit vielen Nachwuchsleuten kennt wahrscheinlich. Und wenn man dann doch ein paar Leute mehr einsetzen möchte vielleicht und es dann nicht gleich klappt, dass es dann nicht gleich Unruhen gibt. Ich sage immer, erstmal bescheiden rangehen und dann wird man eh sehen, das ergibt sich. Ne, weil das ist ja wirklich eine Wundertüte. Guck mal, wer dieses Jahr aufgestiegen ist, wer hätte das gedacht? Ne, wer wird nächstes Jahr dort sein, ne, und wer wird überraschen, und vielleicht ist es ja Dynamo, die dann überraschen mit zwei guten Serien, ne, Hin- und Rückrunde.
Also man muss ja wirklich nochmal sagen, Saarbrücken, alleine die Einnahmen durch den DFB-Pokal, da hat man 60 München, die immer finanziell dann noch, hat man Ingolstadt, die auch immer finanziell, also es wird nicht einfacher, dann kommt Alemannia Aachen hoch, die kenne ich noch aus der ersten Liga, auch mit dem Stadion, die haben einen unglaublichen Zuschauerschnitt in der vierten Liga gehabt, also die werden auch nicht einfach mal so klein hergeben. Man sieht da, wie die Aufsteiger
dies durchmarschieren können.
So, die sind eingespielt. Also es wird nicht einfacher. Und deswegen, man darf nicht sich einnisten in der dritten Liga, weil ich sage einfach, es muss einfach möglich sein mit Dynamo Dresden, ich sag mal, eine solide Zweitligamannschaft. Gar keine Träumereien, das haben wir damals auch gesagt. Wir dürfen hier nicht träumen, das bringt auch nie was. Träume können die Fans haben, aber man muss, aber die zweite Liga, alleine wegen Fernsehgeld, das ist ja, wenn man bedenkt, 10 bis 12 Millionen gegenüber 1 Million in der dritten Liga, das ist Wahnsinn, ist das. Das kann man nicht kompensieren immer. Das ist, und dort muss man hin. Und das hat auch vom Umfeld her, muss es einfach machbar sein.
Dann wünschen wir uns, dass die Verantwortlichen ein glückliches Händchen haben im Sommer, dass sie gut zugreifen, dass die Einkäufe, die Neuverpflichtungen einschlagen. Euch wünsche ich einen schönen Sommer mit tollen EM-Spielen. Mal gucken, was bei rumkommt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der neuen Saison ab und zu im Stadion.
Danke.
Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
Schönen
Danke.
Urlaub.
Danke
und bis bald.
Sportfrei. Ja, bis bald. Danke.
Pressing, der DNN Fußball Talk.